Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Servus miteinander. Eine frische Folge Mir ist an 4 am Dienstagmorgen, kann man sagen. 9.01 Uhr ist es gerade mit Torben. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir sprechen natürlich über die Bundesliga, über das letzte Saisonspiel der Bayern gegen Köln. Wir ziehen schon mal ein vorsichtiges Fazit, noch nicht das ganz große Pokal steht ja noch an. Und das ist dann auch unser großes Thema heute in der Folge. Die Vorschau auf Samstagabend aufs Pokalfinale, die Bayern gegen den VfB Stuttgart. Folge 51, auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Torben, wir fangen mal relativ entspannt an. Die Bayern haben die Meisterschaft gefeiert, völlig zu Recht auch. 20.000 Leute ungefähr auf dem Marienplatz und du mittendrin zusammen mit Mara Mones und Uli Köhler. Wie war's denn? Hatte dir Spaß?
Ja, wir hatten Spaß. Frage ist immer, wie enthusiastisch wird eine Meisterschale gefeiert mit den Fans auf dem Marienplatz? Also der war schon voll und gut besucht. Aber ja, ansonsten ist es halt so wie immer gewesen. Die Spieler kamen durch den Hof. Da haben wir mit Leon Goretzka, Uli Hoeneß, Herbert Hainer und Jan-Christian Dresen gesprochen. Dann nach der Balkon-Session noch mit Kompany und Eberl. Also viele Töne gehabt und ja, die Bayern, das hat man auch rausgehört, haben diesen Fokus natürlich relativ schnell auch wieder nach vorne gerichtet. Klar, es war eine Riesenfeier am Nockerberg nach dem letzten Spiel gegen den 1. FC Köln. Dann die Meisterfeier auf dem Balkon, aber man hört schon raus, ne, dass der Fokus da relativ schnell wieder nach vorne gerichtet ist, weil Berlin steht an und ja, von daher war es mal wieder tatsächlich lustig zu beobachten, wie ein Michael Odyssey aus dem Sattel geht mit der Schale einmal ganz kurz hoch und sofort wieder weg. Also er bleibt sich da seiner Linie treu. Das war tatsächlich nochmal ganz lustig anzuschauen, dass er da ja sich in keiner Art und Weise auch verändert.
Aber er spricht jetzt auch ab und zu, ne? Ich habe es gesehen beim Kollegen Archie von ESPN, da war er mit am Tisch, hat er auch Riesenangst vor der Bierdusche im Stadion am Samstag nach Abpfiff. Aber er hat da ein ich nenne es mal ganz normales Interview gegeben, hat er hier und da auch schon, aber ich habe das Gefühl, er macht das jetzt so ein bisschen mehr. Vielleicht wurde da so ein bisschen auf ihn eingewirkt von der Medienabteilung oder er sagt selbst, nee, ich habe da jetzt auch Lust drauf, ich bin jetzt hier endgültig angekommen. Klar, alles auf Englisch, logischerweise ist ja sehr super in Englisch, hat er lange bei Crystal Palace gespielt. Aber ich habe das Gefühl, ja, er kommt da auch so ein bisschen mehr hin. Vielleicht passiert es ja im Laufe der nächsten Saison, dass er uns in der Mixzone auch mal ein Interview gibt.
Ja, das wäre schön, ne? Also ich glaube, wir freuen uns alle drauf. Wir haben ja noch die Antritts-PK von Ihnen in Erinnerung im Kopf. Das war ja damals auch legendär, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite finde ich schön, dass er sich da auch treu bleibt, gerade auch eben halt nicht so groß zelebrieren zu müssen, sondern ja, da auch relativ klar und fokussiert zu sein. Und ja, jeder hat da so seinen Charakter und jeder zeigt das auch nach außen anders und von daher macht es ihn ja auch auf irgendeine Art und Weise sympathisch, dass es nicht gespielt ist, sondern dass er das halt ganz einfach so macht.
Ja, ja, dafür mögen wir ihn ja auch, ganz spezieller Charakter. Wir hatten letztens auch das Thema, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber das ist grundsätzlich auch irgendwie gerade in der Mannschaft, es gibt nicht so die Stinkstiefel, es gibt auch niemanden, wo du dir denkst, ah, irgendwie unsympathisch, irgendwie so jeder hat so ein bisschen was und ich finde, das hast du auch am Samstagabend dann auf dem Nockerberg gesehen, da haben die Bayern ja dann eher so in kleinerer Runde gefeiert, ohne die große Fanmasse und was dann da abging beim Tanzen, war Sans Compagnie mittendrin, super Moves, Upamecano, Luis Diaz hat gesungen, Michael Olise auch so ein bisschen zumindest mittendrin, das ist einfach eine richtig sympathische Einheit und Mannschaft, die dann auch authentisch zusammen feiert, ohne dass du das Gefühl hast, das ist jetzt irgendwie erzwungen, sondern die haben halt einfach Spaß miteinander, ne?
Ja, absolut. Und das ist auch der Grund, warum die Bayern in der Saison so performen, dass sie den Rekord aufgestellt haben, was die Bundesliga-Tore angeht, dass sie, klar, bis ins Halbfinale der Champions League, bis ins Finale Berlin, das ist so eine geile Truppe untereinander, die sich tatsächlich alle miteinander verstehen. Kompany, das geschafft hat, diese Mannschaft auch zu einen und dass sie wirklich da alle auch ein Ziel verfolgen und wie du schon richtig sagst, du hast keinen Stinker in der Kabine. Die Rollen sind klar verteilt. Es gibt so eine vermeintliche Stammelf und alle Spieler drumherum, die dann eben auch zu ihren Einsätzen kommen, die auf ihre Spielzeiten kommen. Das ist schon eine harmonische Truppe. Und das ist ja auch im Leistungssport immer, gerade auch im Mannschaftssport, ein ganz, ganz großer Faktor, dass wenn die Chemie stimmt und dass du untereinander da eben halt auch eine Einheit bildest, auf dem Platz oder auch in der Kabine, dann wirst du damit auch immer Erfolg haben.
Jetzt fällt mir tatsächlich gerade spontan noch was ein, Stichwort Marienplatz am Sonntag. Da gab es ja ein spezielles Plakat, das die Fans ja. des ehemaligen Vereins da so ein bisschen reingeschmuggelt haben. Hast du es währenddessen mitbekommen oder warst du eher unten und hast es nicht so gesehen?
Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, als es ausgerollt worden ist. Ich war sozusagen im Rathaus, im Treppenhaus vor dem Balkon, wo wir dann entsprechend noch ein paar Interviews geführt haben. Deswegen habe ich es erst im Nachlauf dann mitbekommen, dass diese Aktion dann auch erfolgreich durchgeführt worden ist.
Kann man so sagen.
Also muss man ja tatsächlich auch mal anerkennen, dass das eine richtig gute Idee war. Vor allem, du rechnest ja auch nicht damit, ne? Also wenn da so ein Banner, du weißt ja auch nicht, so jetzt haben wir da eine riesen Bayern-Fahne oder das Logo ja. Und dann wurde es halt eben umgeschrieben, umbenannt, kommst du natürlich auch nicht drauf, aber es ist ja dann Manuel Neuer recht schnell aufgefallen und
Stefan Lehmann
weitergegeben hat. Und
ja, rollt das doch mal oder macht das doch mal zusammen. Die sehen ja gar nichts unter der Plane.
Ja, gut gemacht, ja, gut moderiert.
Ja, also tut dem einen oder anderen Bayern-Fan mit Sicherheit weh. Wir lachen jetzt drüber, ja. Ja, wurde jetzt niemand irgendwie verletzt oder so, es ist nichts Schlimmes passiert, so empfinde ich es zumindest. Und dass du dann als Drittligaverein da dem Bundesligameister auch zumindest so ein kleines Schnippchen schlagen willst, das ist dann doch auch verständlich, finde ich. Ich hoffe, wir treten da jetzt keinem Fan zu sehr auf den Schlips. Dann lass uns noch ein paar Tage zurückschauen. Am Freitag hattest du einen coolen Interviewtermin an der Serpener Straße mit Jamal Musiala. Wie war es denn grundsätzlich? Wie war er, bevor wir so ein bisschen aufs Inhaltliche noch kommen?
Total entspannt,
Donnerstag war es übrigens, Entschuldigung, Donnerstag.
Ja, genau. Und entspannt, sympathisch, locker, viel gelacht. Also wir hatten da eine richtig gute Gesprächsatmosphäre schaffen können. Und man hört es raus bei ihm, dass er natürlich noch nicht ganz so bei diesen 100% ist, wo er vor der Verletzung war, was auch normal und legitim ist. Aber er jetzt eben halt mit jedem weiteren Einsatz sich da auch in die Position, in die Verfassung bringen möchte. Von daher ist es nochmal schön, dass er jetzt nochmal so ein Saison-Highlight auch in Berlin hat, wo er dann hoffentlich gesund durchkommt und noch weitere Minuten und Selbstvertrauen sammeln kann bevor die WM dann auf uns oder auf die Spieler zukommt. Und war sehr interessant zuzuhören und auch Thomas Müller war ganz interessant, ne, dass Thomas Müller ihn da auch in seiner Verletzungsphase immer beistand, dass sie Kontakt haben, dass Thomas Müller natürlich auch ihn persönlich so ein bisschen fehlt in der Kabine, erste Saison ohne ihn.
Uns auch.
Also waren ganz,
Uns fehlt er auch, ne? So ein bisschen.
Ja, natürlich klar. In der Mixzone immer gern gesehener Gesprächspartner gewesen. Ja. Nein, und das war tatsächlich schön zu hören von ihm, auch wie er diese Phase dann auch überwunden hat, wer ihm da alles geholfen hat in dieser Phase und er hat den Blick ganz klar nach vorne gerichtet hat und auch der Mannschaft und sich selbst einiges zutraut mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Also da bin ich dann am Ende gespannt, wie es dann tatsächlich laufen wird.
Ist jetzt auch keine komplett neue Erkenntnis, aber ich finde, er wirkt wirklich einfach auch, ja, einfach sehr erwachsen, sehr weit mittlerweile. Ist ja doch auch erst, wie alt ist er, 20? Und ja, du merkst ihm einfach, 23 ist er natürlich. du merkst ihm einfach an, dass er nochmal diese paar Prozent mehr so da so reingewachsen ist in diese Rolle, halt auch so ein bisschen Richtung Führungsspieler, auch wenn er eigentlich charakterlich da nicht unbedingt derjenige ist, aber er sitzt da, wirkt eben selbstständig, wirkt voller Selbstvertrauen und hat auch so diese Sicherheit, die wir halt eben vor 2-3 Jahren bei ihm in den Interviews noch nicht hatten, oder? Es ist schon noch eine Entwicklung einfach menschlich bei ihm zu sehen.
Ja, absolut, ne? Also gerade das, was du angesprochen hast mit der Interviewführung oder wie er auch da sitzt und Antworten gibt und jetzt eben halt auch nicht nur kurz und knapp, sondern gerade inhaltlich auch fundiert mit dem, was er jetzt eben auch die Jahre über bei den Bayern gemacht hat, die Verletzungsphase zu durchlaufen. Das ist ja auch nochmal so ein Reifeprozess, der dich da auch nochmal sicherlich so ein bisschen wachsen lässt. Und deswegen wünscht man ihm natürlich auch alles Gute, weil, wie gesagt, fällt schon auf, dass es eben halt noch nicht der Jamal ist, wie halt vor seiner Verletzung.
Ja, das DFB-Team wird eben Sicherheit im Sommer auch brauchen. Bin gespannt und auch ich schließe mich dann. Wir drücken ihm natürlich die Daumen, einfach aus neutraler Sicht sozusagen. Dann hast du übrigens, ich glaube, das können wir kurz erzählen, heute gibt es das nächste Interview schon, dass du wieder führen wirst mit Tom Bischoff an derselben Straße. Ich glaube, so viel Teasing ist erlaubt, wenn nichts Komisches mehr passiert. Dann gibt's das dann im Laufe des Tages heute oder morgen zu sehen oder wie auch immer. Es gibt ja dann doch auch im Fußballgeschäft, Interviews sind ausgemacht, hier und da werden sie dann auch wieder abgesagt. Aber jetzt gehen wir mal schwer davon aus, dass Tom Bischoff da nachher zur Verfügung steht. Den finde ich eh interessant. Auch ein junger Mann, der er tatsächlich ja 20 Jahre jung und halt auch auf mehreren Positionen zu Hause. Und dann können wir, glaube ich, gut zum Spiel gegen Köln gucken, weil er da eben als Linksverteidiger gestartet hat und auch sein Tor wieder gemacht hat. Traust du ihm nächstes Jahr zu, dass er ja jetzt vielleicht keinen Stammplatz kriegt, aber zumindest so nochmal eine Stufe deutlich regelmäßiger spielt?
Ja, das muss ja auch sein Ziel, sein Ansatz sein. Also ich finde, dass er ein richtig guter Fußballer ist, einen tollen linken Fuß, Spielverständnis unter Druck, auch in der Lage, Lösungen zu finden. Jetzt aber eher noch auf der zentraleren Position, weil ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich ihn, klar, so wie die Bayern spielen, als linker Außenverteidiger natürlich auch seine Qualitäten hat, weil die Bayern das eben jetzt auch nicht nur klassisch die Linie hoch und runter gehen, sondern dieses Einrücken auf die Halbposition. Und da fühlt er sich natürlich sehr, sehr wohl, aber als linker Außenverteidiger sehe ich ihn tatsächlich nicht mit der nötigen Geschwindigkeit ausgestattet. Das habe ich aber schon mal gesagt. Da sehe ich im Zentrum oder im Mittelfeld dann tatsächlich auch besser aufgehoben. Aber ich finde, er hat so tolle Qualitäten, die er mitbringt, die er jetzt eben auch in diesem Jahr, und das sind natürlich nachher auch die Fragen an ihn, ne? Also die erste Meisterschaft, so die besonderen Erlebnisse, Momente, was der Trainer für ihn bedeutet, ne? Welchen Einfluss er auf ihn persönlich hat. Da bin ich nachher schon ganz gespannt, aber macht das tatsächlich richtig gut und hätte jetzt vor der Saison wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass er am Ende dann doch auf die Anzahl der Spiele kommt und dann eben halt auch mit dem Impact, ne, mit den Toren, die er gemacht hat, jetzt schon, da waren jetzt schon einige mit dabei, einige aus der Entfernung, also hat er einen richtig guten Strahl und einen richtig guten linken Fuß, sogar auch mit rechts, glaube ich, eins schon mal gemacht, also ja. Von daher bringt er eine Menge Qualität mit und sollte auch auf sich gesehen dann auch sich weiterentwickeln mit den Mitspielern und dann auch möglicherweise im Zentrum auch öfter mal zum Einsatz kommen.
Ja, also bester Abschluss mit oder nach Harry Kane wird ihm ja so ein bisschen nachgesagt. Ich glaube, Joshua Kimmich hat sogar gesagt. Und das ist dann natürlich eine Qualität, gerade da auf der Sechserposition, dass du aus der zweiten Reihe mal abschließen kannst, die du auch bei den Bayern eben, abgesehen von Harry Kane, finde ich, nicht so oft siehst, so diese Versuche oder zumindest gute Versuche. Deswegen bringt es nochmal ein neues Element mit rein. Und du hast es gesagt, hat echt auch diese Saison viele Spiele gemacht. 37 hätte ich so gar nicht ungefähr unbedingt gedacht. In der Bundesliga 26. 3 Tore, 3 Assists, das kann sich wirklich sehen lassen für einen 20-Jährigen in seiner ersten Saison beim FC Bayern. Und er hatte ja zu Saisonbeginn auch noch diese Blinddarm-Operation, also gar nicht so diesen ganzen Movement-Start in die Saison, was seinen Körper betrifft. Also Respekt, Tom Bischoff. Was ist ansonsten bei dir noch hängen geblieben? Du warst ja auch im Stadion gegen Köln. Irgendwas aufgefallen, abgesehen vom sehr klaren Ergebnis?
Ja, Harry Kane wieder beeindruckend, nächsten Dreierpack geschnürt.
36 jetzt am Ende, kann ich auch sehen lassen. Alle 66 Minuten Treffer in der Bundesliga.
Ja, also das war beeindruckend und habe auch tatsächlich mit einem hohen Sieg gerechnet, dass die Bayern dann eben halt im letzten Saisonspiel, Bundesligaspiel, dann nochmal mit der Meisterschalenübergabe, dass sie da nochmal alle so ein bisschen Spielfreude entwickeln. Also das war klar, war schön zu sehen und ich fand auch zumindest auf dem Platz diesmal die Feierlichkeiten, was Weißbierduschen angeht, und das schließt sich ja der Kreis oder die Klammer, was wir vorhin gesagt haben, dass das eben halt eine gute Truppe ist, eine sehr homogene Truppe, die da eine Mordsgaudi wieder hatte mit den Bierduschen, die meines Erachtens diesmal auch ein bisschen mehr ausgefallen sind, als es vielleicht das Jahr jetzt auch davor war.
Oder ja, auf jeden Fall.
Man davor auch beobachten konnte. Also das war schon wieder sehr lustig anzuschauen von oben, wer da wen dann geduscht hat, wer versucht hat, sich da jedes Mal irgendwo aus der Affäre zu ziehen. Ulle und Jonas Urbig bei Sebastian Hellmann bei uns beim Interview, sie haben sich ja auch nochmal versucht, da die Bierdusche zu geben und Odyssee hat es versucht, nicht ganz trocken geblieben. Nee, also es war schon auffällig, dass das da schon Spaß gemacht hat. Dann Leon Goretzka, seinen letzten Auftritt in der Allianz Arena, das war auch nochmal schön, ne, wie er da gefeiert worden ist von der Südkurve, wie er oben da auf dem Plateau stand und gesprochen hat und das war schon ganz angenehm.
Ich finde, du hast auch gemerkt, weil es wird ja am Ende, so sehe ich es zumindest, das werden wir nächste Woche noch ausführlich besprechen, aber es ist ja eine erfolgreiche Saison zumindest oder sogar eine sehr erfolgreiche Saison zumindest, wenn du den Pokal noch holst. Dann hast du das Double, dann warst du im Champions League Halbfinale gegen die andere beste Mannschaft in Europa und ich finde, das hast du dann bei den Feierlichkeiten auch so ein bisschen gemerkt, aber zumindest so ein gewisses Maß an Zufriedenheit. Es ist einfach eine gute Saison der Bayern und das merkst du natürlich auch beim Feiern. Goretzka hast du schon angesprochen, stand auch in der Startelf, hat Vassor Kompanie ungewöhnlicherweise am Freitag auf der Pressekonferenz auch schon angekündigt so und auch so ohne auch nur eine Sekunde zu zucken, hat wirklich gesagt, Leon Goretzka steht in der Startelf. Natürlich steht er in der Startelf, aus meiner Sicht auch zu Recht, nach all den Jahren bei den Bayern. Ich fand ihn auch gut, fußballerisch. Wie hast du ihn, abgesehen davon, erlebt? Gerade so danach, hat er sehr emotional gewirkt oder doch noch recht gefasst? Vielleicht kommen ja die großen Emotionen dann am Samstag nach dem Pokalspiel.
Ja, recht gefasst. Habe ihn auch nochmal darauf angesprochen, auf dem Marienplatz hinten im Hof, wie es für ihn ist und wie emotional und so weiter. Aber ich fand ihn relativ gefasst, weil es macht schon was mit einem. Also ich habe ja auch nach 8,5 Jahren meinen Abschied in der Allianz Arena gefeiert und also bei mir hat das schon extrem was bewirkt. Ne? Also hab da natürlich auch, da sind Tränen gekullert und weil man natürlich auch weiß, weil dann auch Spätherbst meiner Karriere, ne, dass diese ganze Fußballzeit jetzt dann auch irgendwann zu Ende geht. Bei Leon ist es jetzt natürlich nochmal so, dass er noch Optionen hat, weiter zu kicken und noch nicht in dem Alter ist, wo ich es dann damals war. Aber dafür fand ich es auch gut, ihn von Anfang an spielen zu lassen, dann eben auch zum Ende hin auszuwechseln, da nochmal seine Standing Ovations zu bekommen. Und aber so richtig kann das schon sein, dass nach einem Pokalfinale dann so an dem Abend, wenn du da sitzt, möglicherweise das Double gewonnen hast und dann nochmal alles so ein bisschen Revue passieren lässt. Dauert ja auch ab und zu mal ein paar Tage, wenn du dann eben auch im Urlaub bist und ein bisschen runterfährst und dann denkst, boah, die Zeit ist jetzt vorbei. Es kommt was Neues, Blick nach vorne, das macht schon was mit einem.
So ist es, kann ich mir gut vorstellen, auch wenn ich selbst nicht erleben dürfte. 2018, also 8 Jahre jetzt eben bei den Bayern und schon noch eine beeindruckende Bilanz. 311 Spiele, auf die musste erstmal kommen und gut 100 Torbeteiligungen für so einen eher defensiveren Mittelfeldspieler ist einfach auch eine gute Quote. In jedem dritten Spiel eine Torbeteiligung. Das ist schon richtig gut. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten es ja schon, der AC Mailand oder die AC Mailand könnte ein Ziel sein. Kannst du dir Italien auch gut vorstellen bei ihm? Ich mir ja, allein so von seiner Art her, gerne mal fesch gekleidet, eher so lockerer, der kann das Leben auch genießen, sitzt gerne mal in den Cafés und in den Restaurants dieser Welt. Wird schon irgendwie passen, ne?
Ja, aber natürlich auch bei ihm noch so die sportliche Ambition. Ne? Also ich glaube schon, dass er dann international auch noch spielen will und jetzt nicht so komplett mal das Ding auslaufen lassen, auslaufen zu lassen. Also da sehe ich ihn schon noch, dass er den nötigen Ehrgeiz mitbringt und entwickelt und dann auch zu einem ambitionierten Club gehen wird. Hat ja auch nicht ausgeschlossen, also Tendenz schon eher Ausland, aber VfL Bochum wurde gefragt und ja genau, es gibt ja alles, ne, vielleicht nochmal Möglichkeiten. Er sagt, sagt niemals nie, ist nichts komplett ausgeschlossen. Also ich bin gespannt, wo der Weg hingehen wird, aber denke auch, dass es dann Italien sein kann. Atletico Madrid war ja auch schon mal in der Verlosung letztes Jahr. Vielleicht ist es dann auch am Ende Spanien, Italien. Das sind aber sicherlich Ligen, wo ich ihn mir auch sehr gut vorstellen könnte.
Schalke, stellst du dir mal vor. Also jetzt Bundesliga-Aufstieg und dann spielt Leon
Goretzka. Und dann holt er, das wäre auch eine tolle Geschichte.
Ja, gucken wir uns an. Die nächsten Wochen wird's die Antwort geben, aller spätestens nach der WM. Aber das wäre eine Geschichte, wenn ich jetzt dann vielleicht im Spätherbst seiner Karriere, vielleicht geht's dann spätestens nochmal zurück nach Deutschland, wenn es jetzt tatsächlich nach Italien geht. Es gab nach der letzten Folge ein, zwei Beschwerden, dass wir Manuel Neuer wieder relativ breit diskutiert haben, aber es ist halt einfach ein großes Thema und ich finde, du musst es auch besprechen. Wir besprechen es jetzt aber erstmal mit Bezug auf die Bayern, denn Freitag wurde es dann offiziell, dass er seinen Vertrag verlängert, also bis 2027. Und zu dem Thema jetzt zumindest abschließend, was den Verein betrifft, richtige Entscheidung, dass man nochmal ein Jahr weitermacht, oder?
Ja, absolut. Gerade auch diese Torwart-Kombo, eben halt auch mit Ulle und mit Manu und mit Urbik zusammen, dann eben auch, je nachdem welcher Youngster, Prescott oder Co., da eben auch mit immer dabei ist, aber gerade diese drei Neuer, Ulreich und Urbik, das harmoniert so und man sieht ja auch, dass da immer mal wieder Verletzungen dazugekommen sind bei Manu, dass auch Jonas Urbik seine Einsätze bekommen hat und die mit Bravour alle bestanden hat. Und deswegen finde ich, dieses eine Jahr nochmal so weiterzumachen, möglicherweise dann Jonas Urbik noch mehr Spielzeiten zu geben, zu generieren und dann so einen fließenden Übergang, also den noch fließender zu machen, wenn Manu dann in der kommenden Saison aufhören wird, dass er dann mit Jonas Urbik eben auch so sehr seinen eigenen Nachfolger mit, ich würde sagen, gezüchtet hat, aber unterstützt hat. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass auch Ulle nochmal verlängert hat, weil du hast so den Platzhirsch, du hast den Prinzen dahinter, der da aufgebaut wird und mit Ulreich ja dann auch noch ein Spieler, der gegen Leverkusen war es, glaube ich, damals da auch sein Mann stand und da herausragend gut gehalten hat, wo er sich dann auch leider verletzt hatte, aber finde ich entsprechend sinnvoll, wenn man, wie gesagt, jetzt auch Jonas Urbik in seiner Entwicklung nicht weiter beschneidet, sondern ihm dann eben auch weiter die Einsatzzeiten gibt und harmoniert zwischen den dreien.
Die wir da auch bekommen und das nicht spannend, es ist irgendwie mittlerweile selbstverständlich, aber es ist ja Jonas Urbik, bekommt er keine Einsätze, weil er unbedingt spielen muss und weil er Spielpraxis braucht, nur deshalb, sondern weil er es einfach gut macht. Ne? Ja, also ja. Du hast in keiner Sekunde, finde ich, im vergangenen halben Jahr, wenn Jonas Urbik im Tor stand, das Gefühl gehabt, ja, der ist jetzt da, damit er Erfahrung sammelt, sondern der hat es einfach wirklich auch in quasi jedem Spiel gut gemacht, auch vor zwei Wochen gegen Wolfsburg, auch was er da gehalten hat. Das ist halt dann einfach schon sehr, sehr gut. Und klar, es ist ein bisschen, glaube ich, auch sehr naturell, aber du merkst auch, er lernt eben von Manuel Neuer, gerade so, was dieses Spiel mit Ball am Fuß betrifft, aber auch grundsätzlich, was eine sehr, sehr saubere Technik und so weiter betrifft. Wenn du jedes Mal mit einem mindestens der besten Torhüter aller Zeiten trainieren kannst, mit dem besten deutschen Torhüter, klar, aus meiner Sicht aller Zeiten, das hilft dir einfach so viel weiter. Das kann man, glaube ich, gar nicht groß genug hängen. Kennst du bestimmt auch als junger Spieler, orientiert man sich dann einfach an den bisschen älteren, erfahreneren, vielleicht auch in dem Moment noch besseren. Und das macht dann einfach einen großen Anteil in der Entwicklung aus, oder?
Absolut. Habe ich in meiner Karriere auch gehabt, wo ich als junger Spieler dann irgendwo hinkam oder meine erste Profistation in Lübeck, dann waren ja auch schon erfahrene Spieler da mit dabei. Und an denen ziehst du dich hoch, schaust du, lernst du, guckst im Training was ab, wie geht er auch in gewissen Situationen um, was ist, wenn es mal nicht gut läuft während eines Spiels, wie holst du dich da aus so einer Situation raus, all diese Dinge. Also deswegen ist das natürlich enormer Schatz, den Jonas Urbik da auch mitnehmen kann und wird. Und das hat man ja auch gesehen, ich finde, sein Prozess ist ja noch weitergegangen, jetzt seitdem er zu den Bayern gekommen ist. Und wie du schon richtig sagst, ne, also eine absolute Berechtigung, dann eben auch zwischen den Pfosten zu stehen und dann eben auch, und das zeichnet ihn aus, mit dieser Rolle, die so anzunehmen, aber dann auch, und wie oft ist er aus der kalten Hose dann auf einmal dann im 60. rein, wie jetzt beim letzten Spiel oder mal in der Halbzeit, weil Manu da ein Zwicken hatte, und rechnest du ja auch nicht immer mit. Klar, musst du als zweiter Torhüter natürlich immer mit solchen Situationen rechnen, aber wie er es dann immer auch umsetzt mit Bravour und auch die Spiele, die er absolviert hat, also für mich ist das dann eben auch derjenige, der Manuel Neuer dann beerben kann, weil er schon ganz, ganz viel mitbringt im modernen Torwartspiel. Und ja, von daher ist der Weg, glaube ich, schon ganz gut geebnet.
So ist es. Es gab ja dann doch auch den einen oder anderen Zweifel. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, wie wir da geurteilt hatten. Damals ist ja auch schon eine Weile her, dass Jonas Urbig zu den Bayern kam. Aber dass er sich so schnell, so gut entwickelt und so ja souverän und einfach angekommen ist in der Mannschaft, ist dann doch auch vielleicht ein kleines bisschen überraschend, aber auf jeden Fall sehr beeindruckend, gerade auch bei den Bayern. Manuel Neuer, wir haben es schon gesagt, Vereinsebene, jetzt haben wir immer noch die DFB-Ebene. Es ist halt immer noch ein Thema. Auch weil Julian Nagelsmann Samstagabend im Sportstudio sich nicht äußern wollte. Er hat relativ früh schon gesagt, er wird sich nicht zu einzelnen Personalien äußern. Ich dachte, bei Neuer macht er dann eine Ausnahme und haut das halt dann raus. Irgendwie ja auf eine Art verständlich, auf eine Art aber auch ein unglücklicher Auftritt dann, weil halt nichts rumkam und weil sich natürlich alle was erhofft hatten, alle da um 22.30 Uhr vorm Stream saßen oder dann um 11 Uhr vorm Fernseher. Bist du davon überzeugt, dass es so kommt, dass er bei der WM im Tor steht?
Ja, so wie der unsägliche Eiertanz weitergegangen ist am Wochenende, gehe ich ganz klar davon aus, weil die Infolage ja auch so letztendlich ist. Manu und auch Nagelsmann hätten das natürlich jetzt am Wochenende relativ klar formulieren können. Jetzt ist natürlich der Wahnsinn, dass auch nochmal wieder eine Verletzung dazukommt, die jetzt aber nicht so schlimm ist bei Manuel Neuer. Aber das sind alles Situationen, wo ich sage, warum macht man das jetzt kurz vor Schluss? Ich finde das tatsächlich einen absoluten Eiertanz, das über Monate hinweg eigentlich relativ klar zu formulieren von Seiten von Manuel Neuer. Da nehme ich auch Manuel Neuer ganz klar mit ins Boot, der in der Mixzone immer wieder gesagt hat, jetzt ist in Stein gemeißelt und wir haben mit Oliver Baumann eine Nummer 1, den müssen wir auch unterstützen und das Thema nervt und natürlich nicht und Nagelsmann ja genauso, der Neue ist zurückgetreten und wir haben eine Nummer 1 und wir müssen auch die Spieler, die wir haben, stärken. Dieses ganze Geschwaller dann über den Haufen zu schmeißen, kurz vor der Weltmeisterschaft, kann ich nicht nachvollziehen. Also Manuel Neuer ist der beste Torhüter Deutschlands, also ja, das sage ich ja auch, aber das ist ja jetzt keine Erkenntnis, die jetzt relativ neu ist. Und Olli Baumann spielt die Quali-Spiele durch, ja, die Freundschaftsspiele, hält von letzten 6 Spiele, ich glaube, 4x0 und hat ja auch überzeugende Auftritte und Leistungen in der Nationalmannschaft gehabt. Und deswegen jetzt kurz vor dem Turnier zu sagen, so Olli, tut mir leid, aber der Manu kommt jetzt doch nochmal zurück und du bist die Nummer 1, stell dich bitte ins zweite Glied, halte ich für, muss ich aufpassen, wie ich es formuliere.
Schlechtes Signal.
Es ist auch eine mangelnde Wertschätzung den Oliver Baumann gegenüber. Also ich finde das Wahnsinn. Und jetzt stell dir mal vor, Neuer wird nicht rechtzeitig fit oder in der Vorbereitung haut ihn wieder die Wade weg, weil das ist ja momentan so ein bisschen die Schwachstelle. Um dann eben Olli zu sagen, ach, Oliver, eigentlich bist du ja doch ein ganz, ganz geiler Torhüter. Du musst uns jetzt hier den Arsch retten. Und gerade auch so in der Torhüterposition brauchst du Klarheit. Und die hat es in dieser Phase halt nicht gegeben.
Bin da ganz bei dir und auch wegen der eigentlich sehr klar gewesenen Aussagen von Neuer, aber auch von Nagelsmann, ich traue dem Braten irgendwie noch nicht so ganz. Bin gespannt. Donnerstag gibt es ja die Kaderbekanntgabe, 13 Uhr. Da werden wir es dann definitiv wissen. Gibt es natürlich live bei uns zu sehen bei Sky Sport News. Und damit ist dann, glaube ich, auch alles gesagt, was die Spekulationen betrifft. Im Zweifel werden wir dann nächsten Mittwoch nochmal ganz kurz drüber reden, falls es denn oder wenn es dann tatsächlich offiziell ist und wir es ganz offiziell wissen. Ich habe es auch schon gesagt, wir ziehen ein ausführliches Fazit nächste Woche noch, aber hast du vielleicht schon mal für die Bundesliga-Saison, die ist ja schon zu Ende, hast du sowas wie eine Abschlussnote? Ist es eine glatte 1 für die Bayern?
Ja, also wer so einen lang bestehenden Torrekord pulverisiert von
172. Also ja, Entschuldigung.
Ja, aber damals 101 in der Saison 71-72.
Ja.
Und das jetzt eben halt so deutlich zu überbieten, das ist hochgradig beeindruckend. Und von daher für die Bundesliga-Saison musst du den Bayern eine 1 geben, weil was sollen sie noch machen, um das dann irgendwie schlechter zu bewerten? Oder eine 2+, weil sie jetzt vielleicht viele Gegentore kassiert haben. Also ich meine, das ist ja dann wirklich ein bisschen extrem, da das Haar in der Suppe zu finden. Ja. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, das ist eine Note 1, Rekord gebrochen, neue Bestmarke gesetzt, die schwer sein wird, dann eben auch nochmal zu toppen. Und von daher Meister, frühzeitig Meister geworden. Da gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Es gab so eine diese ganz kurze Schwächephase inklusive der einzigen Niederlage dann gegen Augsburg zu Hause. Aber ansonsten, also was willst du groß kritisieren? Klar, kannst immer besser sein, kannst immer konstanter sein, kannst vor allem defensiv vielleicht noch ein bisschen sicherer sein, ein bisschen mehr defensiv denken. Aber das war halt eben auch nicht der Ansatz so hundertprozentig. Der Ansatz war vor allem offensiv Gas zu geben. Und den Auftrag haben sie mehr als ausgefüllt. Ich meine, 122 Tore und der zweitbeste Stuttgart, auch eine super Offensive, 71 Tore, also ja, über 50 weniger. Ja, das sind einfach irre Werte und dann musst du es einfach auch hinnehmen, dass du das ein oder andere Gegentor mehr kassierst. Zumal ja auch gerade in der Defensive viel rotiert wurde, immer wieder bei Minjae Kim gespielt, Tom Bischoff als Linksverteidiger, viel Wechsel, viel unterschiedliche Formationen und dann ist das ja so ein kleines bisschen die logische Konsequenz, wenn man so will.
Ja, absolut.
Jetzt auf jeden Fall Bundesliga-Pause. Und damit die Frage an dich, Torben, an den Ex-Profi. Wie hast du damals die Bundesliga-Pausen so verbracht? War viel Urlaub angesagt? War viel Arbeit an dir angesagt? Worauf lag so der Fokus?
Tatsächlich viel Urlaub, viel Erholung, weggeflogen, am Strand gewesen, mal komplett die Seele baumeln lassen, Familie besucht, diese Zeit tatsächlich dann auch mal so ein bisschen reflektiert, auch mal so ein bisschen in die Selbstanalyse zu gehen und eben halt auch, Mensch, was kann ich vielleicht besser machen, wo kann ich vielleicht dann noch ein bisschen adaptieren oder auch für mich selber nochmal ein paar Wege finden. Ersten zwei Wochen auch tatsächlich mal gar nichts gemacht, also so richtig komplett mal nur gefaulenzt, klar im Pool mal ein bisschen geschwommen oder mal ein bisschen Beachvolleyball gespielt oder irgend sowas. Mal Tennis ganz locker, aber wirklich ansonsten komplett weg vom Sport. Und dann, ja gut, haben wir ja immer unsere Lauftrainingspläne mitbekommen, dass wir dann
eben. Die du streng befolgt hast?
Die ich tatsächlich streng befolgt habe.
Glaube ich.
Ja. Gibt ja welche, da gibt's ja echt Geschichten, ne? Den Bruder dann die Pulsuhr gegeben oder was weiß ich. Gibt die Geschichte, das mit dem Hund,
auf dem Fahrrad.
Glaube ich aber nicht. Ah. Ja, genau. Also, da gibt's tatsächlich dann auch ein paar Kandidaten, den kann ich jetzt einmal anschwärzen, das ist jetzt vorbei. Dani Bayer, mit dem war ich zusammen im Urlaub und ich habe gesagt, Mensch, wir müssen noch einen Lauf machen und so. Und dann da waren es aber auch mal zwei, drei Läufe, die er dann eben halt nicht gemacht hat. Aber gut, das wird ja alles entsprechend kontrolliert, auf den Pulsuhren ja auch genau nachzuverfolgen, wer wann wo wie gelaufen ist. Und nee, und das war dann wirklich so für mich ganz, ganz wichtig, dann eben auch mental die Rübe mal frei zu bekommen und mal an was anderes zu denken als nur an das runde Leder. Und nee, das habe ich sehr genossen. Ja.
Das glaube ich. Daniel Bayer wurde dann zur Augsburg-Legende, kann man glaube ich so sagen.
Kapitän und so weiter. Selbstverständlich.
Riesenkicker, Riesentyp.
Und guter Freund von mir, ja. Deswegen kann ich es auch sagen.
Ah, ist sehr schön. Dann lass uns noch vorausschauen. Samstagabend steht da noch ein ganz, nicht ganz unwichtiges Finale an in Berlin. Ja. Wir haben es schon angerissen. Vielleicht fangen wir mal mit dem großen Ganzen an. Du hast schon das ein oder andere Finale da in Berlin gesehen. Kannst du es so ein bisschen beschreiben? Wie ist das da? Wie ist die Atmosphäre? Irgendwie, ich kriege immer wieder zu hören, es ist nochmal was Besondereres als irgendwie als Champions League, als Bundesliga. Erzähl mal.
Ja, das ist ganz besonders. Ich liebe das, die Pokalatmosphäre, dann die Tage rund um das Spiel. Neutraler Ort für beide Mannschaften, zwei Fanlager, die dann eben in Berlin an unterschiedlichen Punkten dann auch feiern, sich sammeln, dann zum Stadion gehen. Das Stadion in dem Fall, ja, wird's rot-weiß sein, bei beiden keine große farbliche Trennung da dann eben dabei. Ja, und Prominenz, all das, was so rund um dieses Pokalfinale da ist im Olympiastadion, das ist halt eben hochgradig beeindruckend. Und die Atmosphäre ist eine andere in der Stadt. Das merkst du auch und das merkst du auch bei den Spielern, die sich da sehr auf das Pokalfinale freuen, eben halt, weil sie auch die Atmosphäre drumherum für so besonders halten, auch im Stadion. Es ist ein K.O.-Spiel. Es geht darum, den Pokal dann am Ende als Sieger in den Himmel recken zu können. Also das ist schon ein Flair, der Spaß macht und deswegen freue ich mich persönlich auch sehr auf das Pokalfinale.
Das glaube ich. Ich durfte es bisher noch nicht erleben. Ich war auch bisher nur einmal im Olympiastadion ohne Spiel, habe so eine Führung mitgemacht. Ja, muss ich mir mal auf meine Liste nehmen, vielleicht dann nächstes oder übernächstes Jahr. Ja. Hast du ein Finale, das ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du vor Ort warst? Hier Bayern BVB, warst du da?
Ja, war ich. Ich war sogar auch einmal da, wo Dortmund gewonnen hat.
Ja, das meinte ich.
Ja, mit
Robben noch 5-2 war das, oder?
Ja.
Mit Lewandowski Dreierpack.
Ja. Wann war das? War es 12, 13 irgendwann so die Ecke?
12 war es, genau.
12, ja, genau. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, weil ich tatsächlich dann auch bei den Dortmundern kurz war, weil ich mit Sven Bender ja auch bei 60 Jahren zusammengespielt habe und Kevin Großkreuz kenne und so weiter. Deswegen haben wir da auch kurz mal reingelurrt in die Feierlichkeiten. Aber ansonsten war ich schon ein paar Mal dort und habe dann auch Bayern-Siege sehen können und danach dann eben auch die Feierlichkeiten nochmal in Berlin auch mitbekommen, bei der Telekom damals noch. Und ja, es gibt jetzt nicht dieses eine Spiel, aber da, wo Dortmund natürlich gewonnen hat, in dieser Klarheit auch, das war natürlich, glaube ich, dann schon auch ein besonderer Moment. Einmal war ich privat dort, Freiburg gegen Leipzig. Mhm. Über die Freiburger, weil ich da in der Traditionsmannschaft gelistet bin und da habe ich es privat angeschaut und hat Freiburg leider verloren an dem Abend. Aber das, wie gesagt, ist was ganz, ganz Einmaliges und Besonderes.
Bin gespannt, was du nächste Woche spätestens hier im Podcast berichtest. Du hast schon gesagt, du hast den ein oder anderen Bayern-Sieg gesehen. Sehen wir Samstag auch einen Bayern-Sieg?
Wenn es normal läuft, gehe ich davon aus, dass die Bayern gewinnen.
Aber
du darfst dem VfB Stuttgart in der momentanen Verfassung, auch mit Sebastian Hoeneß, was er gemacht hat, so die Jahre jetzt auch mit der Mannschaft, auch jetzt für die Champions League qualifiziert. Die haben Qualitäten, die haben Möglichkeiten, die haben Waffen, die sie einbringen können in einem so einem Spiel, in so einem K.O.-Spiel. Werden natürlich alles dran setzen, genauso wie die Bayern natürlich auch das Ding zu gewinnen. Aber ja, muss natürlich auch viel zusammenkommen, die Bayern so einen Tag zu erwischen, wie vielleicht auch gegen PSG, wenn da 8 Spieler vielleicht nicht ganz auf ihr Top-Niveau kommen, dann kann so ein Spiel auch mal in eine andere Richtung laufen und deswegen darf man den Gegner VfB Stuttgart auf gar keinen Fall unterschätzen.
Die haben eine Riesenqualität. Ich gucke gerade nochmal durch den Kader. Die meisten haben natürlich auch einen Zettel. Demirovic, Leveling, Undav, Thiago Tomasch, Chris Führich und. Also richtig viel Talent, richtig viel Power, richtig viel Tempo auch. Und wir hatten es ja zu Beginn auch, die Bayern sind dann hier und da halt doch defensiv anfällig. Klar, es ist nicht diese Qualität wie die von PSG, logisch, aber es ist trotzdem viel Qualität. Unter 25 Tore, 14 Assists zum Beispiel, finde ich irre. Jamie Leveling, 11 Tore, 12 Assists. Demirovic auch 15 Mal geknipst zum Beispiel. Ja. Das ist schon gut. Und dann hast du natürlich auch noch hier und da eine spezielle Konstellation mit Alex Nübel im Tor zum Beispiel, der ja offiziell immer noch bei den Bayern spielt oder bei den Bayern unter Vertrag steht, meine ich. Deswegen bin ich bei dir. Eigentlich erstmal die Bayern. Ich finde auch mit diesem extra Finale endlich mal wieder gewinnen müssen, so diesem extra Maser Motivation schon verhältnismäßig klarer Favorit für mich, aber eben, wenn es normal läuft. Und die Stuttgarter, wie gesagt, richtig viel Qualität. Ist gerade so, Dennis Unter, für dich dann der Unterschiedsspieler, vielleicht so der Michael Ulisse des VfB oder der Harry Kane des VfB?
Ja, so kann man es, glaube ich, formulieren. Steht aber nicht so im Rampenlicht eben halt wie die, weil sie halt eben nochmal eine andere Schlagzahl mitbringen, was Tore und Assists angeht, und vielleicht, oder er hat natürlich genau diesen Impact, den ein Kane oder Ulisse oder Diaz jetzt eben halt auch für die Bayern haben, ist Undav natürlich auch die absolute Lebensversicherung und seine Quote, die du gerade genannt hast, die ist ja auch Wahnsinn. Und das meine ich, das fällt so ein bisschen unter das Radar, ne? Also auch diese Diskussion Nationalmannschaft, Undav, ja, nein, und was es da alles auftut, ja, finde ich Wahnsinn, weil dafür spricht die Quote ganz einfach für ihn und er ist ein ganz besonderer Spieler, den du auch nicht so richtig greifen, einordnen kannst. Also so ein Schleicher, dann aber auch ein Torriecher, dann hat er einen totalen souveränen Abschluss halt auch, der macht manchmal so ganz komische Tore, wo du denkst, das geht ja eigentlich gar nicht, ja, also wie macht er das? Und das Gesamtpaket macht ihn eben halt auch so hochgradig interessant.
Super Auge auch, also gerade, ja. Ich habe es gesagt, wie viele waren es? 15 Assists, glaube ich. Das ist halt auch für, ja, 14 sind es für einen Stürmer-Zehner einfach auch eine super Zahl. Und er ist halt auch ein super Typ. Und auch da können wir nochmal teasen. Kerry Hau ist nämlich gerade nicht im Podcast dabei, weil er auf dem Weg nach Stuttgart ist und da Dennis Undorf interviewen kann. Also auch das Interview gibt's dann bei uns zu sehen. Bin ich gespannt. Kerry wird ein bisschen kitzeln, den einen oder anderen Spruch und Joke wird's mit Sicherheit geben. Können wir uns drauf freuen. Dann ist natürlich noch die Frage, steht Manuel Neuer zwischen den Pfosten? Die Wade hat gezwickt, 60. ging es raus. Genau. 60. ging es raus gegen Köln. Klang aber dann sowohl in der Pressemitteilung der Bayern als auch danach und auch die Bilder nach Abpfiff beim Feiern am Sonntag auch und so. Sollte funktionieren, oder? Dass er fit genug ist.
Ja, sollte. Man wird jetzt kein Risiko eingehen. Gestern nicht trainiert. Geht davon aus, dass er heute auch nichts macht, dass man da jetzt eben halt noch weiter behandelt. Soll keine strukturelle Verletzung sein, sprich jetzt irgendwie ein Faserriss oder sonst irgendwas. Aber man wird dahingehend kein Risiko eingehen. Gerade jetzt eben auch mit dem, was am Donnerstag dann eben halt möglicherweise passieren wird, mit der Nominierung, mit der WM. Klar, Fokus muss auch erstmal dann dieses Spiel für die Bayern im DFB-Pokalfinale sein, aber wenn es dann eben halt auch nicht geht, dann wird man da ihn sicherlich nicht stellen, weil du hast mit Jonas Urbig dann eben auch denjenigen, der dann da sein Mann stehen muss. Aber bis dahin ist noch ein bisschen und er wird natürlich alles dran setzen, auch das Spiel zu spielen. Also ich meine, Manuel Neuer will die Finals und ich bin mal gespannt, wie das jetzt laufen wird. Weil du darfst auch wieder nicht zu früh anfangen, weil diese Thematik hat er ja schon mal gehabt mit der Wade. Mhm. Ne, dann war es ja Vorsichtsmaßnahme, dann waren es aber bis zu 3 Wochen, dann zu früh wieder oder dann im nächsten Spiel gegen Gladbach war es dann, glaube ich, wieder verletzt, dann wieder an die knapp 3 Wochen raus gewesen. Also wenn du ihn jetzt wieder zu früh da auch wieder auf dem Trainingsplatz schickst oder dann im Pokalfinale das Ding da auch nochmal wieder komplett wegschmettert, ja, dann kannst du auch die Weltmeisterschaft dann wieder vergessen. Deswegen ist diese ganze Konstellation gerade einfach irre.
Ja, es ist also ein bisschen kompliziert, du hast es gerade, oder ein bisschen komplex, du hast es gerade schon gesagt. Einerseits will er natürlich so ein Finale spielen. Klar, die Bayern wollen auch, dass er dann spielt. Gleichzeitig willst du es eben nicht übertreiben, willst vielleicht gerade in so einem Finale nicht, dass er dann zur Halbzeit oder nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, genau, raus muss und dass es diesen Wechsel gibt. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, wie in der Bundesliga. Ja, gucken wir uns an. Wahrscheinlich jetzt nicht der, sportlich nicht der entscheidende Faktor, weil es Jonas Urbig einfach auch sehr gut macht. Und es wäre natürlich auch eine große Reifeprüfung für Jonas Urbig, in so einem Finale zu stehen. Aber ich bin da bei dir. Ich traue sie ihm absolut zu. Gucken wir uns an. Ich glaube, damit ist erstmal alles gesagt. Wird ein spannendes Finale, wird möglicherweise auch ein enges Finale. Das wünschen wir uns. Und dann gucken wir uns an, wer am Ende den Pokal in den Berliner Nachthimmel stemmt. Du wirst es dir ganz genau angucken. Donnerstag geht's nach Berlin für dich, ne?
Ja, genau.
Und dann sind wir ja gefühlt mit Mann und Maus vor Ort, klar, mit der klassischen Live-Sport-Crew. Lisa de Reuter ist im Stadion, Dennis Bayer ist im Stadion, Florian Plettenberg ist im Stadion, du bist im Stadion. Also gefühlt ganz Sky. Ich nicht, aber ich werde es mir im Fernsehen angucken.
Genau.
Freuen wir uns drauf. Und dann gibt's wahrscheinlich nächsten Mittwoch eine neue Folge. Wir sind 4. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Irgendeine kleine Pause werden wir uns mal gönnen nach der Saison. Ja. Und dann geht's ja eh schon relativ fix Richtung WM. Torben, vielen Dank. Viel Spaß nachher beim Interview.
Ja, danke dir auch.
Eine gute restliche Woche und danke fürs Zuhören da draußen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.